Es war einmal ein Mann. Der hat Hiob geheissen. Er hat am Rand der arabischen Wüste gewohnt. In der Zeit so ungefähr zwischen dem Abraham und dem Mose. Es war ein reicher, alter Mann. Zu seinem Besitz haben 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Rinder, 500 Esel und viel Personal zählt. Er hat das meiste besessen von all denen, die sich dort befunden haben und dort gewohnt haben. Er hat 10 Kinder gehabt, 3 Töchter und 7 Söhne. Mit denen hat er eine sehr gute, vorbildliche Beziehung gehabt. Sie haben immer wieder so verschiedene Familienfeste gehabt und dort haben sie zusammen Zeit verbracht. Und nach diesen Familienfest hat der Hiob für all seine Kinder Brandopfer dargebracht und für sie gebetet. Der Hiob war ein gottesfürchtiger Mann. Einer, der mit Gott unterwegs war, tief im Glauben verankert. In der unsichtbaren Welt haben sich die Engel vor Gott versammelt, inklusive dem gefallenen Engelfürst Satan. Ihr könnt euch das so vorstellen wie in einem Gerichtssaal. Gott lobt vor allen Engeln den Hiob als einen gerechten, aufrichtigen und gottesfürchtigen Mann. Der Satan oder eben auch der Ankläger ist da eben anderer Meinung. Und er stellt den Glauben vom Hiob in Frage. Er behauptet, der Hiob glaubt nur an Gott, weil es ihm gut geht und weil er von Gottes Schutz und Segen profitiert. Er bezweifelt, dass es eine selbstlose Liebe zu Gott gibt. Gott erlaubt dem Satan, den Glauben vom Hiob zu prüfen. Dem Satan, seine Macht wird aber eingeschränkt, also er darf den Hiob nicht verletzen. So wendet sich das Blatt für den Hiob. Sein wundervolles, gesegnetes Leben verfällt kläglich. Der Satan greift dem Hiob seinen Besitz an. Der Hiob verliert aufgrund von verschiedenen Katastrophen seinen ganzen Reichtum und seine Kinder. Ein anderes Volk klaut alle 500 Rinder und 500 Eselinnen und tötet alle Knechte und Mägde, die gerade draussen am Arbeiten waren mit diesen Tieren. Nur einer hat können flüchten und zum Hiob erzählen. Blitz vom Himmel oben runter bringen seine 7000 Schafe um und alle Hirten, die auf dem Feld gestanden sind. Nur einer hat können flüchten und zum Hiob erzählen. Seine 3000 Kamele sind eben auch geklaut worden und alles Personal ermordet. Nur einer hat können flüchten, um zum Hiob erzählen. Und seine Kinder, sie sind alle beieinander auf Besuch gewesen beim ältesten Sohn. Und dann ist ein starker Wind gekommen und das Haus ist eingestürzt. Es sind alle Kinder umgekommen. Und wieder nur ein Knecht, der das gesehen hat, hat können flüchten und zum Hiob erzählen. Stellt euch das mal vor. Eine schlechte Nachricht nach dem anderen. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn so etwas euch passieren würde? Könntet ihr Gott noch loben? Viele Menschen können das nicht. Auch ich hatte so einen Moment, wo ich nach dem Tod meiner Schwester letzten Januar im 2024, ich konnte beim Lobpreis nicht mehr Gott loben. Ich konnte nicht mehr mitsingen, ohne dass ich vor in Tränen ausgebrochen bin und brüllend rausgelatscht bin und alle mich komisch angeschaut, was hat sie jetzt? Ja. Ich habe Gott wortwörtlich von mir abgestoßen. Gott, bitte komm mir einfach nicht zu nahe mit deiner Gegenwart. Ich vertrage das jetzt nicht. Hast du auch so Momente, wo du Gott nicht an dich heranlässt, weil dir etwas Schlimmes passiert ist oder weil du das Leid von anderen oder von der Welt siehst? Ist ein Mensch gestorben, der dir am Herzen liegt? Du kennst jemanden, der schwer krank ist und du siehst keine Veränderung trotz Gebet? Du siehst, wie Menschen auf der ganzen Welt sterben wegen Kriegen. Du siehst, wie Menschen Hunger haben und arm sind. Du schaust zurück in die Geschichte und siehst, was so viel Böses abgegangen ist in der Welt. Oder du schaust in die aktuellen News und siehst das kleine Dorf Platten im Wallis, wo nicht von der Naturkatastrophe verschont worden ist. Aufgrund von all dem könnte man schlussfolgern, es gibt keinen Gott. Weil wenn es einen Gott geben würde, dann würde es uns allen doch gut gehen. Der Hiob ist aufgestanden, hat sein Gewand verrissen und seinen Kopf rasiert, ist auf den Boden gesunken und hat gesagt, nackt bin ich geboren vom Leib von meiner Mutter und nackt gehe ich wieder dorthin zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name vom Herrn soll gepriesen sein. Der Hiob ist bewundernswert. Er hängt an dieser Beziehung zu Gott. Gott ist nicht einfach sein Geldgeber und sein Geschenklimacher. Einer, der ihm Reichtum schenkt und ihn betätschelt. Sondern da besteht eine tiefere Beziehung. Kennt ihr die Art von Beziehung? Ich erzähle euch ein Beispiel, wie die Beziehung mit Gott auch sein kann anhand von mir. Ich habe eine sehr gute Kindheitsfreundin. Ich kenne sie schon seit 19 Jahren. Die Freundschaft aufrecht zu erhalten, war nicht so einfach gewesen. Es hat immer wieder Erwachsene, aber auch Kinder gegeben, die versucht haben, uns voneinander zu trennen. Die Erwachsenen haben gefunden, die anderen seien einen schlechten Einfluss. Und umgekehrt, weil meine Kollegin nicht Christin ist und ich Christin bin. Oder es sind Kinder gekommen, die Gerüchte erzählt haben, um uns gegenseitig aufeinander hässlich zu machen. Und haben Argumente gebracht, warum wir die Freundschaft beenden sollten. Aber ihr Versuch, uns zu trennen, hat nichts gebracht, weil wir haben beide nicht auf die Stimme gehört. Wir haben so ein tiefes Vertrauen zueinander gehabt und haben lieber zuerst miteinander geredet, hat die das wirklich gesagt, als irgendwem anderem zu vertrauen. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Trotz 2 Jahren Kontaktabbruch haben wir uns wiedergefunden und sind immer noch sehr gute Freundinnen. Und der Kontaktabbruch, der hat unserer Beziehung überhaupt nicht geschadet. Es war wie eine kurze Verabschiedung und dann sind wir wieder gekommen. Hi, wie geht's dir? Ah, hi, gut. Super. Gehen wir wieder. Ja, komm. Doch beim Hiob hat das Ganze eben leider nicht so rosig ausgesehen. Der Satan und Gott, die haben sich dann wieder mal getroffen in der unsichtbaren Welt. Und Side Fact, ein Verfasser von dem Buch Hiob ist es dann im Fall... Ist es dann bewusst nicht darum gegangen, genaue historische Angaben zu machen, weil der Verfasser hat wollen, dass man sich auf die Message von dem Buch fixiert. Trotzdem ist die Geschichte vom Hiob bestätigt durch den Heiligen Geist, dass der Hiob sowohl im Alten Testament, Hesekiel 14, Vers 14, und im Neuen Testament, Jakobus 5, Vers 11, als historische Person erwähnt wird. Gott redet mit dem Satan. Ey, schau den Hiob an. Er ist schuldlos und vermeidet das Böse zu tun. Du hast mich überredet, ihn auf eine Probe zu stellen, ohne Grund. Er ist mir treu geblieben. Der Satan sagt, ja, nur weil er selber noch gesund ist. Ich wette mit dir, wenn ich sein Fleisch und seine Knochen darf berühren, dann wird er dich verfluchen. Gott gibt dem Satan die Macht, aber er grenzt sie wieder ein. Satan darf dem Hiob sein Leben nicht nehmen. Ab dann bricht die Krankheit aus über dem Hiob. Die Krankheit kommt in dem Fall direkt vom Satan. Die Hiob bekommt einen Aussatz, eitrige Geschwür und Juckreiz am ganzen Körper. Von Fuß bis zum Scheitel. Aber auch jetzt lässt er sich nicht beirren von äusseren Stimmen, sondern sagt einen guten Satz, der einem zum Nachdenken anregt. Das Gute nehmen wir an von Gott, aber das Böse sollten wir nicht annehmen. Also wieder gibt der Hiob Gott nicht die Schuld für sein Leid und verflucht ihn nicht. Da kommen seine 3 Freunde, der Eliphas, der Bildad und der Zophar. Sie haben erfahren von dem Unglück, das Hiob passiert ist. Von Weitem haben sie ihn aber nicht erkannt, weil er durch seine Krankheit so verstellt ausgesehen hat. Sie sind zu ihm und sind 7 Tage und 7 Nächte bei ihm geblieben, haben ihn getröstet, indem sie einfach neben ihm gehockt sind und geschwiegen haben. Nach dieser Zeit hat der Hiob verklüpft. Er schreit seine Not raus, alles, was sich angestaut hat, Wut, Trauer, Frust. Er verflucht den Tag von seiner Geburt. Er fragt sich, warum ist das alles passiert? Aber an Selbstmord oder daran, Gott zu verlassen, denkt er nicht. Er wünscht sich eine Antwort von Gott. Anstatt eine Antwort von Gott, redet jetzt seine drei Freunde mit ihm. Von ihnen kommen Weisheiten und Ratschläge. Es sind insgesamt drei Gespräche in diesem Abschnitt und jeder Freund antwortet abwechslungsweise dreimal auf das, was der Hiob seinen jeweiligen Freunden antwortet. In diesem Gespräch geht es um drei Hauptfragen. Ist Gott gerecht? Regiert Gott die Welt nach dem strengen Grundsatz der Gerechtigkeit? Und wie kann das Leben vom Hiob erklärt werden? Eben, das grosse Warum. Warum leidet er? Warum lässt Gott Leid zu? Warum gibt es Leid, wenn doch ein allmächtiger Gott existiert, der das verhindern könnte? Mit diesen Fragen werden gläubige Christen oft konfrontiert und nicht verstanden, wenn man trotz dem Leid in dieser Welt an einen guten und gerechten Gott glaubt. Ich bin schon oft von Leuten begegnet, die eben aufgrund von dem nicht an einen Gott glauben können und sogar mich abstoßen, mich als Spinnerin dargestellt haben oder mich einfach nur schräg anschauen. Und ja, das wird passieren, wenn man mit Gott unterwegs ist. Und in meinem Studium hat mal ein Dozent gesagt, ein Glaube, der angefochten ist und umkämpft ist, ist ein Glaube, der lebt, der echt ist. An dem muss irgendetwas Wahres dran sein. Und darum lohnt es sich, tiefer zu graben in dieser Kiste voll Mysterium und Fragen um den Gott. Jetzt muss ich euch enttäuschen. Im Buch Hiob wird nie aufgelöst, warum Gott Leid bei ihm zugelassen hat. Aber es wird ersichtlich in diesen Gesprächen von Hiob und seinen Freunden, dass sie ihre Antwort selber zusammengedichtet haben, ohne mit dem Gott jemals das Gespräch gesucht haben. Der Hiob hat zum Beispiel immer das gleiche Argument gebracht. Er, der Hiob, ist unschuldig. Und das Leid kann keine göttliche Strafe sein. Er ist zur Schlussfolgerung gekommen, also ist Gott schuld. Seine Freunde sind der Meinung, Gott ist gerecht und regiert die Welt in der Gerechtigkeit. Ihre Schlussfolgerung war, der Hiob ist selber schuld an seinem Leid. Oder eben, so viel Leid existiert schon in dieser Welt. Schlussfolgerung, es kann keinen Gott geben. Ich kann euch zu diesem Thema keine abschließende Antwort geben. Ermutige aber jeden von euch, mal selber auf die Suche zu gehen und aktiv nach dem Gott zu fragen. Zum Beispiel, ich will bei irgendeiner Firma eine Beschwerde machen. Dann greift man je nach Person zuerst zum Telefon und läutet an und sagt seine Beschwerde. Legt dann auf und meldet sich nie mehr. Jo, genau so fühlt sich Gott. Du gibst ihm zwar deine Beschwerde, legst aber auf und meldest dich nicht mehr. Okay, aber dann kannst du auch keine Antwort von ihm erwarten. Anstatt sich jetzt auf die Frage zu fixieren, warum Gott Leid zulässt, finde ich folgende Frage viel wichtiger. Was hilft dir im Leid, in Gott weiter zu vertrauen und ihn zu ehren? Ich antworte jetzt mal aus meiner Erfahrung. Trotz meinem jungen Alter habe ich Leid und Schmerz erlebt, wo man sich niemandem wünscht. Tatsächlich habe ich nie das Bedürfnis gehabt, irgendwie Gott Schuld zu geben für das Leid. Ich habe einfach gewusst, dass ihn keine Schuld trifft. Es wäre nicht fair, Gott verantwortlich zu machen für etwas, das andere Menschen freiwillig verschuldet haben. Rückblickend habe ich viel gelernt von diesen negativen Erfahrungen. Es hat mich geschliffen und schleift mich immer noch. Schmerz ist nie einfach. Leid ist meiner Meinung nach auch etwas, das man nicht vergleichen kann. Jeder Mensch reagiert anders auf Schmerz und Stress. Gewisse vertragen mehr als andere. Der Hiob steht im Kontrast zu mir, wie er umgegangen ist mit dem Schmerz. Er hat eine emotionale Achterbahnfahrt durchgemacht. Er hat den Gott beschimpfen, ihm die Schuld gegeben, ihn angeklagt, gejammert und gleichzeitig aber gehofft und darauf vertraut, dass Gott wirklich gut und gerecht ist und ihm wohlgesinnt ist. Nach seinem explodierenden Gefühlskarussell hat er Gott aktiv um Erklärung gebeten. Der Hiob hat sein Vertrauen in Gott durch die ganze Zeit nie verloren. Er hat zweifelt, aber ehrlich gehofft, dass er falsch liegt mit seinen Behauptungen. Ja, man kann vertrauen und gleichzeitig zweifeln. Vertrauen bedeutet, sich auf etwas und jemanden zu verlassen, trotz der Möglichkeit, enttäuscht zu werden. Also es gibt immer ein gewisses Risiko. So wie am Anfang beim Einstieg, wo Elia darauf vertraut hat, dass Zorai ihn zum Eli führt. Auch dort hat er können Zweifel haben, dass er noch irgendwo den Eli findet. Oder noch enttäuscht werden, dass er einen falschen Kopf anlangt. Vertrauen, trotz Zweifel, ist kein Widerspruch, sondern Ausdruck von einer reifen, realistischen Haltung gegenüber anderen, der Welt und Gott. Wenn du nur vertraust, wenn du dir ganz sicher bist, dass du die Hängebrücke da nicht einstürzen kann, dann wirst du sehr wahrscheinlich nie die Hängebrücke betreten und nie einen Schritt aus deiner Komfortzone rauswagen und nie wachsen. Um das geht's. Wachsen trotz Leid und innerem Kampf. Kampf mit Gott. Es ist nämlich nur ein anderer Freund vom Hiob auftaucht. Der Elihu. Er hat sich auch an dem Gespräch beteiligt. Seine Argumente sind, Gott ist gerecht und Gott regiert die Welt in der Gerechtigkeit. Seine Schlussfolgerung war ein bisschen ausgeklügelter als die vom Hiob und den anderen drei da. Er sagt, warum gute Menschen Leid erfahren, hat nichts mit Bestrafung oder einer Schuld aus der Vergangenheit zu tun. Gott könnte Leid auch als Warnung zulassen, um Sünde, also Trennung vor Gott, in der Zukunft zu verhindern. Zum Beispiel, wenn wir das Bild vom Anker nehmen. Vielleicht fahrst du mit deinem Bötli gerade in eine Richtung, wo eine grosse Gefahr lauert, wo dir sehr viel mehr Leid bringen würde. Gott kann den Anker festmachen und dich abhalten, weiter in die Richtung zu fahren. Für dich kann das in dem Moment eine schwere Last sein oder eben ein Leid, wo du nicht verstehst, warum das jetzt sein muss. Oder er braucht den Schmerz und das Leid, um den Charakter von einer Person zu formen und dem Menschen etwas ganz Wichtiges aufzuzeigen. Und da kommt unsere menschliche Ungeduld ins Spiel und unser mickriges Denken. Mann, Gott, kannst du jetzt nicht bitte endlich machen? Hallo, ich möchte gerne, also ich warte im Fall schon ewig. Und Gott sagt, ja, die Zeit ist noch nicht gekommen, um mich zu offenbaren. Oder, weißt du, Simona, ich sehe halt einfach mehr als du, haha. Gemein, okay. Die Geschichte vom Hiob endet übrigens damit, dass ihm Gott antwortet. Gott zeigt dem Hiob die Grösse der Welt und der Galaxie und macht den kleinen Hiob darauf aufmerksam, dass er nur einen Bruchteil vom Eisberg sieht. Seine Perspektive ist zu klein im Gegensatz der Gottesperspektive. Trotzdem lobt Gott den Hiob für seinen Umgang mit dem Leid. Es ist richtig, dass er zu Gott gekommen ist, mit dem und nicht einfach fortgelaufen ist. Es ist gut gewesen, dass er darauf gehofft hat, dass es wieder besser wird. Es ist gut gewesen, dass er Gott alle seine Schmerzen anvertraut hat, auch dass er ihn angeklagt hat. Gott haltet den Kampf aus. Frage an dich: Haltest auch du das Ringen mit Gott aus? Wenn mal nicht immer alles so gut läuft in deinem Leben, gibst du Gott einen Raum, wo er dir Antwort geben kann? Suchst du Gott aktiv im Gebet? In einer Welt, wo viel Böses herrscht, Hoffnung zu entfalten, ist nicht einfach. Aber die Gewissheit besteht, dass es Zeit kommen wird, wo alles besser wird. Weil Gott hat alles in seiner Hand und er ist uns gegenüber wohlgesinnt. Und das hilft. Schau auf das, was noch kommt. Das Schlimme wie auch das Gute. Ende gut, alles gut. Der Hiob hat Buße da, er ist gesund worden, seine Familie und sein Besitz wiederhergestellt worden. Gott hat ihm das Doppelte zurückgegeben, was er vorher hatte. Also nicht als Belohnung, sondern eben als grosszügiges Geschenk. Genau. Abschliessen möchte ich mit einem Vers aus dem Römer. Dort drin geht es darum, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, in die Welt gekommen ist, um den Menschen Verständnis und Erkenntnis vom wahren Gott zu schenken. Jesus ist nicht nur als Mensch gekommen, um durch seinen Tod ewiges Leben zu ermöglichen, sondern auch um das Bild vom unsichtbaren Gott in dieser Welt zu offenbaren. Der Text zeigt, dass Gott der einzig wahre Gott ist und dass das Verständnis von seiner Offenbarung durch Christus für die Gläubigen eine entscheidende Bedeutung hat, damit sie in ihrem Glauben wachsen können und die Wahrheit erfassen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dient. Ihnen, die nach seiner freien Entscheidung berufen sind. Die er aber zuvor erwählt hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes gestaltet zu werden, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er im Voraus bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gesprochen. Die er aber gerecht gesprochen hat, denen hat er auch die Herrlichkeit verliehen. Die Liebe Gottes. Was wollen wir dem noch hinzufügen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will gegen die Erwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es, der Recht spricht. Wer will da verurteilen? Christus, Jesus ist es, der gestorben, ja mehr noch, der auferweckt worden ist. Er sitzt zu Rechten Gottes, er tritt für uns ein. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis, Not oder Verfolgung? Hunger oder Blöße? Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen sind wir dem Tod ausgesetzt den ganzen Tag, zu den Schafen gerechnet, die man zur Schlachtbank führt. Doch in all dem feiern wir den Sieg, dank dem, der uns seine Liebe erwiesen hat. Denn ich bin mir gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf vermag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn, ist. Amen.